Handwerkskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Wir sprechen nämlich über Versicherungen. Da gibt es ja Versicherungen, die verpflichtend sind und viele, die man sich optional dazu buchen kann. Wir sprechen heute über eine verpflichtende, wenn man ein Auto oder ein Motorrad hat. Bilal, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hi, ich bin der Bilal, bin 27 Jahre alt, komme aus Fürth und bin jetzt seit 2016 bei der ERGO in der Kfz-Schadenabteilung.
Heißt quasi auch absoluter Experte, wenn es um Kfz-Versicherungen geht.
Das hoffe ich zumindest.
Welche Kfz-Versicherungen gibt es denn also von der Art? Es gibt ja also Vollkasko und Teilkasko, meine ich. Ne?
Genau.
Was ist da so der Unterschied?
Du hast da einmal die normale Haftpflichtversicherung, die deckt Schäden ab, die du anderen zufügst. Und dann hast du nochmal für dein eigenes Fahrzeug nochmal die Teilkasko und die Vollkasko.
Mhm. Und wo ist da so der Unterschied zwischen Teil und Voll?
Relativ simpel, die Teilkasko deckt bestimmte Schäden ab, die nicht durch den Fahrer entstanden sind. Das sind Naturereignisse, Hagel, Glasbruch, Diebstahl. Und die Vollkasko hingegen deckt Schäden ab, die durch den Fahrer selbst ebenfalls entstanden sind, zusätzlich zu den Teilkaskorisiken.
Und eine Kfz-Versicherung ist aber verpflichtend, sobald man im Kraftfahrzeug fährt, oder?
Genau, also die Haftpflichtversicherung, die ist verpflichtend laut Gesetz. Mhm. Die Kaskoversicherung, also sowohl Teilkasko, Vollkasko, die kannst du dann selber, je nachdem, ob du es brauchst oder nicht, mit abschließen, wenn du magst.
Okay, und ab wann lohnt sich das? Also auch schon, wenn ich hier mein 2000 Euro gebrauchtes Auto aus vierter Hand fahre, würdest du dann auch sagen, eine Vollkasko lohnt sich oder erst ab einem gewissen Standard?
Wie du schon sagst, ab einem bestimmten Standard, wenn das Fahrzeug einen bestimmten Wert erreicht hat, dann lohnt sich auch die Vollkasko, weil dann hast du auch das Risiko abgedeckt, dass wenn du mal einen Fehler hast oder einen Unfall baust, dass auch dein eigenes Auto versichert ist. Bei einem 2000-Euro-Wagen reicht meistens die Teilkasko vollkommen aus.
Okay, jetzt ich persönlich fahre Motorrad, ich habe kein Auto. Da brauche ich aber ja auch eine Kfz-Versicherung, also klar habe ich ja auch. Aber gibt es da auch eine, die jetzt gegen Vandalismus oder sowas schützen würde? Ich habe nämlich keine Garage, mein Motorrad steht auf der Straße und ich bin jeden Früh, wenn ich da vorbeilaufe, ein bisschen nervös, ob da irgendwas verdreht ist, irgendein Kratzer drin ist oder es jemand umschmeißt. Gibt es da auch irgendwas?
Da gibt es auf jeden Fall was für dich. Da hat man die Vollkasko. Mhm. Das heißt, wenn du Vandalismus explizit ausschließen willst oder mit dabei haben möchtest in deinem Vertrag, dann brauchst du auf jeden Fall die Vollkasko. Die wird dann eingreifen und dann auch im Schadenfall für dich leisten.
Und wo liegt sowas preislich ungefähr, dass man da eine Hausnummer hat? Ich weiß, da spielen ganz viele Faktoren mit rein, aber so muss ich da jetzt 300 Euro im Monat rechnen oder so eine grobe Hausnummer, hast du das für mich?
Grob kann man das wirklich sehr, sehr schlecht sagen, weil da sind, es sind viele Faktoren dabei, wie alt du bist, was für ein Fahrzeug du fährst, wo du lebst, dann die Typklasse. Also Vollkasko ist, kann man so sagen, immer teurer als Teilkasko. Und deshalb sagt man auch immer, je nachdem, was für ein Fahrzeug man fährt, lohnt sich eine Vollkasko oder nicht. Und in den meisten Fällen, wenn man ein Fahranfänger ist, teilweise, da lohnt sich keine Vollkasko. Da reicht eine Teilkasko meistens aus.
Ah, okay. Was sind denn so Faktoren, die jetzt so eine Versicherung teurer machen?
Zum einen deine Schadenfreiheitsjahre, also wie lange du schon eine Versicherung laufen hast auf dich als Person. Mhm. Und dann halt klar, was für ein Fahrzeug du fährst, ist es ein tolles Auto, musst du es natürlich auch teuer absichern. Dann natürlich auch die Regionalklasse, wo lebst du? In Berlin beispielsweise ist es immer teurer als in, sagen wir mal, in Fürth.
Gibt es da mehr Vandalismus oder was ist da so das Problem?
Genau, also da hat man auch Statistiken und deshalb gibt es auch diese Regionalklassen. Mhm. Je nachdem, wo du lebst, ist es dann entsprechend in der Versicherung teurer als sonst.
Okay, und Fürth ist da quasi sicherer?
Auf jeden Fall sicherer als Berlin. Ja.
Und wenn ich es im Vergleich zu Nürnberg sehe, lohnt sich es für mich, wenn ich mein Motorrad in Fürth park und dann immer rüberfahre und so?
Das hängt immer ab, wo du lebst, also wo dein Wohnsitz ist.
Nicht, wo ich park.
Leider nein, nee.
Und du bist dann direkt in der Kundenbetreuung oder in der Kundenberatung tätig?
Genau, in der Schadenabteilung hast du sowohl mit Kunden, also mit deinen eigenen Kunden, als auch mit den Geschädigten zu tun. Das heißt, wenn dein Kunde einen anderen reinfährt, dann habe ich auch Kontakt mit dem Geschädigten. Dann natürlich auch mit den Rechtsanwälten, mit den Sachverständigen, mit den Werkstätten, mit anderen Versicherern teilweise auch. Hängt meistens immer stark von dem Fall ab, der jetzt da vorliegt. Aber mit dem Kunden hast du immer Kontakt.
Und auch so mit so Versicherungsdetektiven, die dann, also gibt es sowas auch oder ist es nur so fürs Fernsehen, dass Leute mit ganz abenteuerlichen Schadensfällen kommen und dann setzt man da so einen Detektiv drauf?
Die gibt es auch. Wenn die Anhaltspunkte da sind, dass da vielleicht Betrug in der Sache vorliegt, lohnt es sich hier schon mal da das Geld in die Hand zu nehmen und dann jemanden zu beauftragen, der da wirklich das Ganze nochmal von null auf aufrollt und nochmal durchgeht, ob da wirklich alles so nach den rechten Dingen läuft.
Gibt es da irgendeine Geschichte, die besonders absurd war, die dir jetzt da einfällt?
Da gibt es etliche Geschichten. Genau, also eine Story gibt es auf jeden Fall, die ist sehr interessant. Da hatten wir mal einen Personenschaden und da ging es um höhere Beträge. Und bei Personenschaden hast du wirklich Beträge, die gehen in Millionenhöhe teilweise. Und da war mal eine Dame, die hat gemeint, sie kann wegen einem Unfall, den wir verursacht hatten, nicht mehr arbeiten, nicht mehr laufen und gar nichts mehr tun und wollte eine Schadenssumme von über 1 Million haben. Wir haben das Ganze teilweise angezweifelt und haben dann auch Recherche betrieben und durch unseren Partner, die wir da involviert hatten in der ganzen Geschichte, haben wir herausgefunden, dass die Dame regelmäßig zum Sport geht, dann auch noch joggen geht und das konnten wir dann alles dann vor Gericht auch teilweise belegen und wurde auch so anerkannt und dann hat sie ihre Forderung wieder zurückgezogen.
Also, ist ja auch peinlich, so ein bisschen, wenn man so offensichtlich beim Lügen auch noch vor Gericht dann
erwischt wird. Das ist halt, also man riskiert da wirklich vor dem Gericht seine ganze Glaubwürdigkeit zu untergraben mit solchen Geschichten. Aber wenn es um Millionenbeträge geht, da machen die Leute schon einiges.
Ja. Aber wie würdest du so sagen, ist die Schadensabwicklung bei der Ergo? Weil ganz viele Versicherer haben ja das, also müssen sich ja mit dem Vorurteil rumschlagen, dass ja, wenn mal was ist, dann leistet auch keiner. Da wird so lange gesucht, bis nicht gezahlt wird. Also ich weiß, du wirst jetzt da wahrscheinlich ein bisschen befangen sein bei der Antwort, aber so, wie würdest du sagen, läuft die Schadenregulierung ab bei euch?
In den meisten Fällen ist es relativ simpel. Also sobald es kommt immer davon, was für ein Fall das ist. Also wenn es ein Kaskofall ist, wo unser Kunde mit uns interagiert, wo er seinen eigenen Schaden regulieren möchte, das geht in der Regel ganz schnell. Da gibt es auch keine Probleme in der Regel, weil da ist die Basis die Bedingungen, die wir haben. Mhm. In Haftpflichtfällen, wo unser Kunde einen anderen schädigt, da gilt anderes Recht. Da gilt das Gesetz und da gibt es immer Streitpunkte bei bestimmten Positionen, sei es Mietwagen, Nutzungsausfall, so. Da gibt es viele Punkte, wo es halt einfach Streitereien geben könnte. Aber in der Regel, wenn der Kunde mit uns oder der Geschädigte mit uns kooperiert und mit uns alles wahrheitsgemäß erzählt, kann man eigentlich alles relativ simpel und schnell regulieren. Aber es sind halt immer viele andere Parteien auch noch dabei. Man hat die Werkstatt, man hat den Rechtsanwalt, man hat den Sachverständigen vom Geschädigten. Und wenn man so viele Parteien in einem Schadenfall dabei hat, kann es sich schon mal in die Länge ziehen, das Ganze.
Okay, verstehe. Wenn man sich jetzt für eine Kfz-Versicherung interessiert, was wären denn so Punkte, jetzt unabhängig davon, für welchen Anbieter man sich entscheidet, aber wo du sagen würdest, das sind Punkte, die müssen erfüllt sein, damit es eine gute Kfz-Versicherung ist. Also das würdest du Leuten empfehlen, dass sie drauf achten?
Da kommt es immer darauf an, wer du bist. Also bist du jetzt jemand, der mit Technik gut arbeiten kann, der jetzt nicht unbedingt jemanden braucht, der wirklich persönlich vor allem für einen da ist, dann lohnt sich auch eine Online-Versicherung. Die ist meistens auch günstiger. Bist du jemand, der wirklich immer jemanden braucht, um Sachen schnell zu klären, der einen Ansprechpartner haben möchte am Telefon, dann lohnt sich der klassische Versicherer, der auch eine Service-Hotline hat. Das sind so die einzigen Punkte, wo die meisten Versicherer sich unterscheiden. Also in der Schadenregulierung sind die alle gleich, nur der Kontakt, der ist dann bei den Versicherern immer unterschiedlich.
Okay. Wie handhabst du es denn selber? Hast du einen Teilkasko oder eine Vollkasko auf deinem Auto? Oder hast du gar kein Auto?
Ich habe ein Auto. Ich habe ein neues Auto geholt. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man deine Vollkasko hat, weil wenn ich da jetzt einen Unfall baue mit dem Wagen, da will ich auch nicht auf den Kosten selber sitzen bleiben. Da möchte ich schon gern, dass die Vollkasko das übernimmt.
Ja, verständlich. Ganz viele holen sich ja auch, gerade wenn sie höherpreisige Autos haben, eher Leasingverträge. Weil sie halt auch sagen, die sind, glaube ich, auch immer Vollkasko versichert, oder? Von den Anbietern.
Genau, das ist dann immer vorgeschrieben, dass es Vollkasko sein muss. Mhm. Mit bestimmten Bausteinen für den Leasingvertrag speziell ausgelegt. Und da gehen die meisten Leasinggeber natürlich auch davon aus, dass du es mit abschließt, damit die im Endeffekt nicht auf ihren eigenen Kosten sitzen bleiben, wenn du da jetzt einen Unfall baust.
Wie, also versichert ihr auch so Fahrschulen und sowas? Weil die müssten doch irgendeinen Sondertarif oder sowas kriegen, weil dass da ein Auffahrunfall passiert oder sowas ist ja nochmal deutlich höher als bei anderen.
Genau, also Fahrschulautos, wir also bei der Ergo direkt nicht. Mhm. Die Ergo bestimmt. Da wird immer das Risiko abgeschätzt. Was für ein Risiko ist es? Ist es ein hohes Risiko? Und bei Fahrschulen hast du immer das hohe Risiko, weil du hast da Fahranfänger. Das heißt, entsprechend ist der Beitrag bei denen auch höher. Und manche Sachen sind auch ausgeschlossen. Also was genau, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber in der Regel gibt es da bestimmte Bedingungen für solche Fahrzeuge, die den Preis dann auch irgendwo wieder runterdrücken. Aber es ist kein günstiges Produkt. So kann man schon mal sagen.
Verstehe. Habt ihr denn auch attraktivere Angebote für Fahranfänger und Fahranfängerinnen? Ich kann mich nämlich erinnern, als ich meinen Führerschein gemacht habe, beziehungsweise dann Autos gefahren bin oder mein Motorrad, ich habe mich dann gern mal über meine Eltern mitversichert, weil die halt bessere Tarife hatten als ich. Und jetzt bin ich mittlerweile keine Fahranfängerin mehr, aber trotzdem, wenn es über meinen Papa oder meine Mama mitläuft, zahlen die halt beträchtlich weniger, als es ich zahlen würde. Also wäre das nicht ein Ansatzpunkt, das für jüngere Fahrer und Fahrerinnen attraktiver zu machen?
Das kommt auf den Versicherer an. Also manche Versicherer sind eher dazu geneigt, junge Fahrer anzunehmen. Andere kalkulieren ihre Beiträge extra hoch, damit die sich nicht bei denen versichern. Weil du möchtest ja kein großes Risiko bei dir haben, der dann 10 Autos anfährt. Und dann hast du einen Beitrag, Jahresbeitrag von 1.000 Euro, aber hast eine Schadenzahlung von 20.000. Das wird sich nicht rechnen. Also die meisten kalkulieren ihre Beiträge genau so, dass die Jungfahrer nicht bei ihnen versichern. Andere wiederum machen das schon so, dass sie dann eher dazu geneigt sind, junge Fahrer anzulocken mit den Preisen, mit der Hoffnung, dass sie dann auch bleiben und dann im späteren Verlauf noch andere Produkte verkaufen, wie eine Haushaltsversicherung oder andere Versicherungsprodukte.
Ja, weil das kommt mir nämlich auch ein bisschen zu kurz gedacht vor, weil ich weiß jetzt nicht, wie oft Leute ihre Kfz-Versicherungen wechseln. So, man ist halt bei einer und wenn der Preis jetzt nicht drastisch steigt oder ich mich irgendwie ärgere in der Schadensregulierung, dann bleibe ich da ja auch. So, und dann macht es ja auch Sinn, wenn man sich die Jungen holt, weil ich weiß nicht, wie oft so, ich sag mal, der Traumklient mit wahrscheinlich mittleren Alters, 20 Jahre Fahrerfahrung, bisher keine Historie in Schadenssachen, dann nochmal die Versicherung wechselt, oder?
In der Regel nicht, aber die jungen Fahrer, die will halt einfach keiner haben, das ist das Problem, weil du weißt nicht, wie fährt der, weil die jungen Fahrer sind die risikofreudiger, die wollen das Fahrzeug austesten, die wollen mal gucken, wie schnell fahre ich denn auf der Autobahn, was kann ich rausholen, und als ungeübter Fahrer kannst du viel schneller Fehler machen, die du als erfahrener Fahrer nicht machst. Wenn es nur wirklich beim Blechschaden bleibt, ist es doch vielleicht noch ein bisschen verträglich, aber sobald Personenschäden dazukommen, dann kommst du schnell mal in die Millionenhöhe und das Risiko will kein Versicherer eingehen.
Habt ihr da so interne Auswertungen, wer das die größte Risikoperson ist? Also eher jung, eher alt, eher Männer, eher Frauen?
Bei uns jetzt in der Schadenregulierung, wir bekommen das nicht mit, leider.
Wäre mal spannend.
Das gibt es bestimmt in der Vertragsabteilung oder in den Ebenen über uns, dass die immer abwägen, gut, wie müssen wir unsere Parameter justieren, dass da vielleicht eher junge Fahrer kommen oder eher erfahrene Leute, die sich bei uns versichern. Aber wir bei der Schadenregulierung, wir bekommen das leider nicht mit. Nee.
Habt ihr so Durchschnittszahlen, so pro Schadensfall, also was da so geleistet wird oder geleistet werden muss? Wenn jetzt Leute sagen, ja, also ob ich das Geld jetzt zur Seite lege oder in eine Versicherung, also ich weiß, es ist verpflichtend, aber wenn du jetzt sagst, bei so einem Schadensfall geht es im Schnitt um 9.000 Euro oder sowas, um den Leuten mal so eine Zahl an die Hand zu geben, kann man das sagen?
Es kommt immer darauf an, wen man versichert hat. Also hat man jetzt eine Flotte versichert, also sprich mehrere Fahrzeuge von einer Firma, da kann man das schnell und einfach rausrechnen. Hat man aber Menschen aus verschiedenen Ländern, nicht Ländern, sondern eher von verschiedenen Bundesländern, dann wird es immer schwieriger. Aber in der Regel, jetzt wo die Werkstätte teurer werden, die Ersatzteilpreise teurer werden, sind die Preise auch überall gestiegen und auch für uns dann letztendlich die Schadenregulierung auch. Also da wird es auch immer teurer und teurer. Deshalb merken auch die einen oder anderen, dass die Beiträge für die Versicherung immer teurer werden, weil natürlich auch unsere Zahlungen auch steigen.
Ja, ist auf jeden Fall, ich finde es krass, wie kleine Schäden beim Auto schon so horrend teuer sind. Ich habe so ein Warndreieck, wollte ich so einklappen und habe dabei den Kotflügel von einem Bekannten zerkratzt, einfach durch dieses kleine Stehbein. Ja. So, und das musste dann meine Haftpflicht zahlen, natürlich. Aber du musst halt den ganzen Kotflügel neu lackieren. So, und das ist horrend teuer. Also ich war wirklich froh, dass ich da abgedeckt bin. Dann ist dann ein blöder Vorgang und sowas und man muss dann auch erklären, wie das passiert ist. Aber ich dachte mir so, klitzekleiner Kratzer, wie kann das so horrend viel kosten?
Das ist das Problem. Du hast ja wirklich nur diesen kleinen Kratzer, aber du musst ja das Ding erstmal ausbauen. Du musst den Schoßfänger musst erstmal rausholen oder den Kotflügel. Und dafür musst du erstmal diverse Anbauteile erstmal abbauen. Das macht dann die Werkstatt und der bekommt dann seinen Stundensatz, der Mechaniker. Und wenn du jetzt zu einer, sagen wir mal, Markenwerkstatt gehst, dann bist du locker mal über 200 Euro pro Stunde. Nur damit er das Ding erstmal ausbaut. Da muss es auch noch lackiert werden. Das kostet auch nochmal etwas. Da muss das Fahrzeug eventuell noch verbracht werden in die Lackiererei, weil die Werkstatt keine eigene Lackiererei hat. Das sind auch nochmal Kosten, die dazukommen. Und dann das Ersatzteil selber kostet auch nochmal Geld, weil vielleicht ist es gar nicht lackiert angeliefert worden, sondern muss nochmal lackiert werden. Also da kann aus einem kleinen Kratzer schon mal schnell etwas über 2.000 Euro werden, wenn nicht sogar 3.000 Euro.
Ja, also bei der Rechnung habe ich dann auch ganz schön geschluckt, aber ich konnte es ja entsprechend anders regulieren. Ich finde es spannend, wie das in anderen Ländern so gehandhabt wird. Also ich glaube, in Frankreich ist es ja so, dass man gar nicht die Handbremse zieht, sondern dass Autos dann einfach weitergeschoben werden, wenn man da den Parkplatz braucht. Oder auch in Spanien sind die Straßen oft so eng und so dünn, wo man sich schon denkt, ja, das ist safe eine Fußgängerzone. Und dann plötzlich kommt ein Auto von hinten und dann sind die natürlich auf der Seite verkratzt und vorne verkratzt, interessiert halt keinen. Weil natürlich kann ich da drüber lackieren und das versichern. Einen Tag später schaut es wieder genauso aus. Also dagegen sind die Deutschen auch so gemäß Vorurteil sehr, sehr strikt und
Genau. Ja, das kann man so nur bestätigen. Also im Ausland sind die eher nicht so stark verbunden mit dem Auto wie wir in Deutschland.
Das sind so Nutzfahrzeuge eher, ne? Ich brauche es halt, um von A nach B zu kommen.
Genau, und bei uns ist es ja wirklich schon eher Statussymbol. Und sobald dein Statussymbol mal einen Kratzer hat, willst du es natürlich wieder in Ordnung bringen. Und dann sind die Kosten dir erstmal egal, weil der andere muss ja zahlen.
Mhm.
Dass aber dann die Beiträge im Nachgang irgendwann auch für alle steigen, weil die Kosten immer höher und höher werden, das ist einem dann meistens nicht bewusst in dem Moment.
Wie ist denn jetzt der Vorgang, wenn ich beim Ausparken ein anderes Auto anschramme und der Fahrer ist nicht da? Kann ich dann einfach einen Zettel dranhängen und sagen, sorry, ruf mich an, das ist meine Nummer? Oder muss ich wirklich dann die Polizei rufen und da warten? Und weil es ist doch auch charmant, wenn man einfach einen Zettel dran macht und so, sorry, hier ist meine Nummer, ruf mich an, wir klären das schon irgendwie.
Es ist verlockend, das ist der einfachste Weg. Man nimmt einfach einen Zettel und schreibt deine Nummer auf und geht wieder weg. Problem ist, keiner kann dir versichern, dass der Zettel nicht durch den Wind oder durch irgendjemand anderen dann wieder wegkommt von der Windschutzscheibe. Von daher in solchen Fällen wirklich immer Polizei rufen, dass sie es zumindest schon mal aufnehmen.
Mhm.
Meistens machen die dann eine Telefonnotiz, schreiben das Ganze auf und kontaktieren dann selber den Geschädigten. Und dann bist du erstmal fein raus, weil dann hast du erstmal deinen Part erfüllt, hast den Schaden gemeldet und das passt. Was du noch zusätzlich machen kannst und was wir doch immer empfehlen, ruf auch die Versicherung gleich an, also uns, und sag uns, dass du ein anderes Fahrzeug angefahren hast, dass du aber noch keine Daten hast vom Unfallgegner, und dann würden wir alles weiter übernehmen.
Okay, sonst wäre es tatsächlich ja Fahrerflucht, oder?
Dann wäre es Fahrerflucht und dann im blödesten Fall würden wir dann nochmal auf dich zugehen und von dir den ganzen Schaden zurückfordern.
Also tatsächlich, das kann dann passieren?
Das passiert dann, ist aber auch immer limitiert. Also wir dürfen jetzt nicht 10.000 Euro von dir zurückfordern. Das hängt immer von den Bedingungen ab. In den meisten Fällen sind es dann 2.500 Euro. Das heißt, egal ob der Schaden 20.000 Euro war, wir würden dann von dir 2.500 zurückfordern.
Uff. Ja, okay. Also da kann man auch gern mal eine Dreiviertelstunde auf die Polizei warten, glaube ich, bei dem Stundensatz.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, cool. Vielen Dank für diese Einblicke. Hast du noch irgendwas, was unsere Hörer und Hörerinnen wissen sollten zum Thema Kfz, Vollkasko, Teilkasko, Autos, Leben?
Genau, also man hat es bestimmt schon rausgehört, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Das Einfachste, was man machen kann, ist, wenn man Fragen hat oder sich unsicher ist bei irgendeinem Produkt, ruf die Versicherung an, ruf die Kundenportal an, ruf die Service-Hotline an, frag an, was du wissen möchtest, und die können dir meistens immer sofort helfen und auch gleich sagen, worauf du achten musst, wenn du jetzt Versicherung abschließt, was in deinem Fall vielleicht noch eventuell wichtig sein könnte. Und in der Regel sagen die doch gleich sofort, ob ein Teilkasko bei dir Sinn macht oder eine Vollkasko.
Okay, das geht aber ja nicht Hand in Hand. Also ich habe meine Kfz-Versicherung, das ist aber nicht automatisch Teil- und Vollkasko. Das kann ich so dazu machen, oder?
Genau, die Teilkasko,
die sind optional.
Die ist immer optional, die Vollkasko ebenso. Die Vollkasko, wenn du die hast, hast du die Teilkasko meistens schon inbegriffen.
Ja, klar.
Nur die Teilkasko, die kannst du auch ohne Vollkasko abschließen. Ist auch günstiger, weil da hast du, wie gesagt, nur die bestimmten Risiken abgesichert. Bei der Vollkasko hast du nochmal darüber hinaus nochmal andere Risiken abgedeckt.
Okay, vielen lieben Dank. Und für euch da draußen, wenn euch das Thema interessiert oder gerade relevant ist, dann schaut gerne mal bei der ERGO vorbei. Ihr könnt auch bei Bilal wahrscheinlich direkt anrufen und euch da beraten lassen. Bitte, ihr habt jetzt gehört, dass ihr dann Experten dann direkt am Hörer habt. Und ansonsten einfach mal abwägen. Ist eine Vollkasko, eine Teilkasko für mich relevant? Kfz brauchen wir alle. Und dann bedanke ich mich, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Bis bald.